Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Thiam.
Hallo. Beginnen werden wir mit einem ja harten Thema. Eine Recherche von Steuerung F, das ist ein Team von ReporterInnen, die nah über das berichten, was die junge Generation bewegt. Die haben jetzt aufgedeckt, dass es auf dem Messenger-Dienst Telegram ein internationales Vergewaltigungsnetzwerk gibt.
Das sind hunderte Nutzer und die tauschen sich darüber aus, wie man am besten Frauen bewusstlos bekommt, wie man sich am besten an ihnen vergeht. Fragen dort nach Tipps, geben sich gegenseitig Tipps, welche Mittel man nutzen kann, um Frauen bewusstlos zu bekommen, bei welchen Mitteln man aufpassen muss, weil sie sonst sterben könnten, und laden hoch, was sie machen mit Frauen.
Ja, mehr Informationen zur neuen Dokumentation gibt's gleich hier bei uns im Programm. Die schreckliche Vergewaltigungsserie im Fall Pellicot in Frankreich endet mit einem öffentlichen Gerichtsprozess. Aber sexuelle Übergriffe an bewusstlosen Frauen sind kein Einzelfall, wie die Recherchen von Steuerung F in einer neuen Doku zeigen. Systematisch geplant wird Material über die Taten auf Telegram verbreitet. Über ein Jahr lang haben die ReporterInnen Chatverläufe, Fotos und Videos dokumentiert. Es geht um sehr, sehr viele Nutzer des Messenger-Dienstes, die sich darüber austauschen, wie sie Menschen unbemerkt betäuben und missbrauchen können. Mehr dazu von Lia Gavi.
Die Recherche beginnt mit einem unscheinbaren Einladungslink zu einer Gruppe auf dem Messenger-Dienst Telegram. Eine von dutzenden Gruppen mit Hunderten bis zu teils Zehntausenden Mitgliedern. Ein Nutzer, hier mit einer KI-Stimme nachgesprochen, schreibt:
Es beginnt alles mit einem kleinen Glas Wodka und endet mit ein paar Schlaftabletten und Vaseline auf ihrem Arsch. So ist es jede Woche.
Nutzer tauschen sich darüber aus, wie man Frauen für sexuelle Übergriffe unbemerkt betäuben kann. Ob das alles echt ist, können die Reporterinnen nicht überprüfen. Nutzer stacheln sich auf, manche bieten ihre Partnerinnen anderen Nutzern zur Vergewaltigung an. Vergewaltigungen werden angekündigt und entsprechende Aufnahmen geteilt. Die betroffenen Frauen scheinen aus dem direkten Umfeld der Täter zu kommen. Die Männer behaupten, sie vergingen sich an der eigenen Schwester, Mutter, Freundin oder Ehefrau. Viele scheinen stolz darauf zu sein, dass die betroffenen Frauen davon nichts wissen. Manche behaupten auch, ihre Partnerinnen seien einverstanden. Auf die erste Nachricht eines Nutzers folgt diese:
Sie ist jetzt sturzbesoffen und auf ein paar Schlafmedis. Ich sollte hoffentlich bald ein bisschen Spaß haben.
Andere schreiben begeistert:
Wow, fantastisch. Wie sieht sie aus?
Der Nutzer schickt daraufhin Fotos. Die mutmaßlichen Vergewaltigungen passieren teils in Echtzeit vor Online-Publikum. Missbrauchsanweisungen aus dem Chat setzen Täter sofort um. Und tauschen sich zu Betäubungsmitteln aus.
Irgendwelche starken Drogen, um diese Prinzessin in den Schlaf zu schicken und sie zu
Verschiedene K.O.-Mittel werden beworben und Links zu den Online-Shops geteilt. Im Internet konnte Steuerung F problemlos ein als Haarpflegemittel getarntes K.O.-Mittel bestellen. Der Toxikologe Volker Auwärter vom Universitätsklinikum Freiburg fand darin gleich mehrere gefährliche Substanzen, darunter auch ein Tiernarkosemittel. Eine solche Zusammensetzung sei unter Forensikern bislang nicht bekannt und in Standardtests nicht nachweisbar, so Aufwärter.
Also ehrlich gesagt bin ich schon ziemlich schockiert. Ein Produkt, was also hier auch so eine perfekte Tarnung im Grunde hat, als Haarserum, das ist schon neuer Level.
Sexuelle Übergriffe an bewusstlosen Menschen sind nach § 177 Absatz 2 des Strafgesetzbuches strafbar. Vergewaltigungsvideos erwachsener Menschen zu besitzen, hingegen nicht. Das Bundesjustizministerium erklärte dazu auf Anfrage: Kriminalpolitisch ist es nach derzeitiger Einschätzung des Bundesministeriums der Justiz nicht geboten, dies zu ändern. Und das Bundesinnenministerium antwortet: Sofern den Polizeibehörden Hinweise auf möglicherweise kriminelle Gruppierungen bekannt werden, gehen diesen Hinweisen aktiv nach. Nachdem Steuerung F das Bundeskriminalamt schon vor über einem Jahr zu derartigen Telegram-Gruppen angefragt hatte, erklärt man jetzt erneut, aus ermittlungstaktischen Gründen keine genauen Angaben machen zu können. Der Messenger-Dienst Telegram erklärt zu den Vorwürfen: Telegram verfolgt eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Missbrauch seiner Plattform. Alle Nutzer, die dabei erwischt werden, werden sofort gesperrt. Hinweisen von Nutzern und Ermittlungsbehörden werde nachgegangen. Manche Gruppen verschwinden zwar, doch genauso schnell tauchen neue auf.
Ja, lieber Gavi, über die neue Doku von Steuerung F, nennt sich das Vergewaltigernetzwerk auf Telegram, findet man auf deren YouTube-Kanal. Zeige eine Katze im Bienenkostüm mit Kopfhörern, die als DJ einen Rave veranstaltet. Auf diesen Textbefehl würde Sora ein Video generieren, das sich zumindest auf den ersten Blick kaum von einem, ja zugegebenermaßen, echten Fantasy-Video unterscheiden lässt. Sora heißt die KI von OpenAI. Die machen auch ChatGPT, ist seit vergangener Woche zugänglich. Die einen sind völlig aus dem Häuschen, andere grübeln und fragen sich, ob hier die Ära der Fake Reality beginnt. Für alle, die jetzt denken, aus mir wird die neue Sofia Coppola, ich muss sie enttäuschen, die Video-KI ist in Europa noch nicht verfügbar. Hollywood muss sich auch noch keine Sorgen machen, denn man kann die Videos höchstens in HD-Qualität generieren, nicht aber in 4K-Auflösung. Aber was wird Sora jetzt verändern? Darüber spreche ich jetzt mit dem vielleicht bekanntesten deutschen KI-Künstler. Er durfte die Software testen, jetzt bei uns im Kompressor. Herzlich willkommen, Boris Eldaxen.
Hallo, schönen Tag. Danke für die Einladung.
Ja, Mammuts stapfen durch den Schnee. Ein Roboter steht auf einem Hügel und blickt heroisch in die Ferne. Als im Frühjahr die ersten Videos zu sehen waren, da war meine Redaktion schwer beeindruckt von der Darstellung, den Farben, alles sehr detailliert. Ist die neue KI Sora ein ja, Gamechanger?
Jein. Also die... Es hängt immer davon ab, worüber man spricht. Spricht man über das Modell oder spricht man über die Features, die in diesem Modell angehaftet sind? Reden wir über das Modell, würde ich ganz klar sagen, nein. Denn andere Modelle, die es bereits auf dem Markt gibt, haben die gleiche Qualität. Einige chinesische Modelle sind sogar besser, wenn es darum geht, nur mit Text zu Video zu arbeiten. Redet man aber über den Workflow und die neuen Features, dann hat Sora wirklich etwas zu bieten, was die anderen Plattformen noch nicht haben.
Das heißt, welche Features gibt es?
Das für mich einmal interessante ist das sogenannte Storyboard. Das heißt, ich kann dann in einer Sequenz bis zu 20 Sekunden wirklich festlegen, in der ersten Sekunde, ne, soll dieses Mammut dieses machen. In der 10. Sekunde kommt zu dem Mammut noch ein Brontosaurier und macht etwas anderes und später landet dann ein UFO. Und so kann ich dann auch schon eine 20-sekündige Sequenz auch mit Schnitten im Textprompt, auch mit Bildern und Videos als Referenz prompten. Das ist neu, das ist auch erstmal toll. Das Zweite, was ich persönlich sehr spannend finde, ist die sogenannte Remix-Version. Das heißt, ich habe jetzt dieses Video mit dem Mammut im Eis und ich kann dann in natürlicher Sprache sagen, ersetze jetzt bitte das Mammut mit einem Hund. Und dann passiert das. Und das passiert sehr, sehr überzeugend.
Okay, und die Videos gehen maximal 20 Sekunden. Sie gehören ja zu einem der 300 KünstlerInnen, die Sora getestet haben. Warum oder wie ist man auf sie gekommen? Warum hat man sie ausgewählt?
Das war ein Schneeballprinzip. Also OpenAI hat eine Handvoll Expertinnen eingeladen und die konnten dann Vorschläge machen. Und so wurde ich auch von einer Künstlerkollegin vorgeschlagen und kam dann so im letzten Viertel dazu.
Mhm. Und auf Instagram, da gibt es von Ihnen auch schon einige generierte Videos. Eines heißt Measurement is King in Schwarz-Weiß, wie viele andere auch gehalten, erinnert an die 1950er Jahre, Männer in Anzügen tanzen oder bewegen sich und dann wird es surreal, da entsteht ein Bruch, denn Maßbänder wachsen teilweise aus ihren Körpern, Musik gibt es auch, deshalb hier mal ein Ausschnitt.
Schön zum Autofahren.
Ja, hat auch was Humorvolles. Ja.
Das freut mich, dass Sie das sagen, weil auch das ist KI-generiert. Das heißt, die Lyrik sind von mir geschrieben. Das Ganze wurde dann mit Suno Udio, zwei KI-Musikplattformen, mehrmals remixt, bis ich auf dieser Version gelandet bin. Und dann habe ich das Video zur Musik geschnitten.
Mhm. Und was war Ihre Idee oder Ihre Intention? Also Measure to the Success habe ich mir, glaube ich, gerade gemerkt. Warum wurde es dann auch von Ihnen so umgesetzt?
Die Idee zu dieser Arbeit, Professional Development, bekam ich, als ich eingeladen wurde zur KI-Konferenz von der FAZ. Die wollten von mir Arbeiten zeigen und ich hatte nichts, was für dieses Publikum an Managern und CEOs gepasst hätte, habe aber gerade etwas Neues entwickelt und habe dann eine ironische Serie über Buzzwords aus dem Management gemacht. Und Measurement ist da sehr wichtig. Und da ich sowieso an dieser Arbeit momentan arbeite, dachte ich mir, wenn ich jetzt Tester für Sora bin, dann wechsle ich einfach die Plattform, aber ich arbeite an dem, was mich sowieso gerade umtreibt.
Ja. Sie arbeiten als Visual Arts Künstler, kommen ja aus der Fotografie. Nun also beschäftigen Sie sich vornehmlich mit Video-KI. Was ist für Sie das Interessante, das Neue? In der Kunst geht es ja auch immer um neue Ideen.
Also für mich das Interessante im Bewegtbild ist, dass ich mehr Möglichkeiten habe als früher. Also ich habe zwar jetzt 35 Jahre fotografiert, aber auch 25 Jahre lang Videokunst gemacht und auch inszeniert und war immer davon abhängig, Modelle, Orte, Lichtverhältnisse, richtige Außentemperaturen zu haben. Und jetzt ist meine einzige Beschränkung mein Vorstellungsvermögen und wie gut ich mit der Plattform umgehen kann. Und das ist sehr faszinierend. Also dieses Jahr sind Videogeneratoren durch die Decke gegangen. Die letzte Hürde, die es noch gibt, sind Dialoge, das gesprochene Wort zwischen Charakteren. Aber auch da gibt es schon erste Lösungen. Und ich finde es sehr, sehr faszinierend, damit zu arbeiten.
Andere KünstlerInnen bzw. auch Medienschaffende sehen diese Video-KI ja skeptisch oder auch haben teilweise dystopische Gedanken. Zum Beispiel haben sie auch Angst, ihren Job dadurch zu verlieren. Sehen Sie auch diese Gefahren, die mit dieser KI einhergehen?
Ich sehe sehr viele Gefahren und das auch schon seit über zweieinhalb Jahren. Also es wird sehr viele Berufe auf den Kopf stellen, umkrempeln. Die Rollen werden sich verändern. Einige Berufe werden einfach nicht mehr gebraucht werden, leider, wie bei jeder technischen Revolution. Andere Berufe werden neu entstehen. Und was ich sehe, ist, dass es eine radikale Veränderung in der Arbeitsweise gibt. In den ersten eineinhalb Jahren generativer KI mit dem Diffusionsmodell war das für mich so, als wäre ich jetzt Regisseur oder Dirigent. Und ich kann das in Worten beschreiben, was ich haben möchte, in Textprompts. Seit einem halben Jahr verändert sich die Arbeitsweise immer weiter hin zum Visuellen, weg vom Textprompt. Das heißt, ich bin jetzt wie in einer visuellen Bar. Ich mische einen visuellen Cocktail aus existierenden Bilderwelten und benutze dann vorhandenes Bildmaterial oder auch Bewegtbildmaterial und kann das mischen.
Ach so, das heißt,
zu unterschiedlichen Zwecken.
Sie geben gar keine Texte, keine Befehle mehr ein, sondern schauen sich nur die Bilder an, die es sozusagen schon gibt. Und auf deren Grundlage entwickeln Sie dann neue Videos.
Ich arbeite immer noch mit Text, weil ich denke, da ist wahnsinnig viel drin, was noch gar nicht erforscht wurde. Aber der Mainstream entwickelt sich zum Arbeiten nur noch mit Bildern, die ich mische, die ich als Referenz benutze. Ich kann etwas nehmen und ich muss nicht mehr in Worten beschreiben, dass es jetzt schwarz-weiß und 40er, 50er Jahre und Film Noir und irgendwas sein muss. Ich nehme einfach existierendes Material und ich sage, so soll es sein. Das können auch die Lichtverhältnisse sein, das kann auch die Komposition sein, das können auch Charaktere sein.
Und warum ist Sora in Europa noch nicht nutzbar oder beziehungsweise wissen Sie denn schon mehr, wann es eventuell auch in Deutschland zur Verfügung stehen wird?
Also wir haben ja als Testergruppe einmal in der Woche so einen Call mit OpenAI und was ich dort gehört habe, sind es natürlich erstmal rechtliche Rahmenbedingungen, die geklärt werden müssen. Wir haben jetzt in Europa den EU AI Act seit Anfang des Jahres. Wie der umgesetzt wird, ist noch nicht ganz klar. Seit Sommer gibt es dann ein AI Office in Brüssel, was sich darum kümmern soll. Im Sommer wurden auch Institutionen eingeladen, Stakeholder zu werden und Input zu geben. Und ich bin ja Mitglied im Deutschen Fotorat in der KI-Arbeitsgruppe. Und meine Kollegen dort, die sind daran beteiligt. Und die haben gestern auch berichtet, wie das so abläuft in Brüssel. Das ist sehr spannend. Das heißt, da ist sehr viel ungeklärt. Ich denke, das ist juristisch erstmal ein Punkt. Der zweite Punkt ist der, dass amerikanische Unternehmen auch gerne neue Releases in Europa zurückhalten, um Druck aufzubauen. Dass die Industrie, dass die User unzufrieden sind und dann zu den Politikerinnen gehen und sagen, es geht so nicht und ihr bremst uns aus und ihr müsst die Gesetze ein bisschen lockerer machen.
So, so. Indem wir einer KI sagen, was sie zu machen hat, entstehen Videoclips aus kurzen hingeworfenen Befehlen. Sora wurde vergangene Woche von OpenAI veröffentlicht. Noch ist sie nicht in Europa verfügbar, aber welche Möglichkeiten bietet die Video-KI und was wird sich in Zukunft verändern? Darüber sprach ich mit dem deutschen KI-Künstler Boris Eldaxen. Herzlichen Dank für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Danke für die Einladung.
Ja, und KI und die Zukunft der Kunst. Unter diesem Titel starten wir ab Montag unsere neue Reihe im Programm. Welche Rolle spielt KI zum Beispiel in Tanz, im Film, bei Illustration oder in der Architektur? KI und die Zukunft der Kunst ab Montag, den 23.12. täglich ab 23.05 Uhr in unserem Kulturmagazin Fazit.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Christiane Abelein.
Bei der letzten Documenta hat das indonesische Künstlerkollektiv Ruang Rupa viel Kritik auf sich gezogen und sich den Vorwurf des Antisemitismus eingehandelt. Für die nächste Ausgabe der Kunstschau 2027 ist nun eine neue künstlerische Leitung berufen. Die Wahl der Findungskommission fiel auf Naomi Beckwith, die bisherige Chefkuratorin des Guggenheim Museums in New York. Bei einer ersten Vorstellung ihres Konzepts in Kassel machte Beckwith klar, dass die Documenta wieder allen Weltregionen eine Stimme geben soll. Jens Wellhöhner.
Eine Documenta des Austausches und eben auch eine Documenta in Zeiten vieler Krisen. Wie antwortet die Kunst auf diese viele Krisen? Wie soll die Zukunft denn aussehen, in die wir hineingehen? Und da sollen Künstlerinnen und Künstler ja ihre ganz eigene Antwort auch auf der Documenta vorstellen. Das ist Naomi Beckwith ganz wichtig, dass es eben diesen freien Austausch gibt und diesen eigentlich auch optimistischen Blick in die Zukunft.
Nicht nur in Berlin wird im Kulturetat gekürzt, auch in München stehen Einsparungen an. Diese Kürzungen fallen nach Angaben des Bündnisses München ist Kultur zwar etwas geringer aus als ursprünglich vorgesehen, und doch hält der Protest dagegen an. In einer Mitteilung zur entscheidenden Sitzung des Münchner Stadtrates warnt das Bündnis, die Einsparungen treffen viele prekär arbeitende Kunstschaffende und Kulturorte mit voller Härte. Sie schwächten die Strukturen nachhaltig und ließen mit Sorge in die Zukunft blicken. Das Bündnis fordert Verlässlichkeit und Planbarkeit, damit die finanziellen Mittel der gesellschaftlichen Bedeutung von Kultur gerecht werden. Naturkatastrophen treffen immer auch Kulturorte und Kunstorte. So war es auch bei einem Hurricane, der im Juli eine Kapelle mit Werken des abstrakten Malers Mark Rothko in Texas beschädigte. Nun ist das Bauwerk wieder eröffnet. 4 der insgesamt 14 großflächigen Gemälde mussten restauriert werden, wie der Geschäftsführer der Kapelle bekannt gab. Rothko hatte für das achteckige Gebäude mehrere komplett schwarze Farbflächen geschaffen, die aber andere Farbtöne und Textureffekte enthalten und je nach Lichteinfall anders wirken. Er malte sie in den Jahren 1964 bis 67 im Auftrag der Gründer der konfessionslosen Kapelle. Sie gilt bis heute als Wahrzeichen moderner Kunst. Der Künstler selbst besuchte das fertige Gesamtwerk allerdings nie. Er nahm sich nach jahrelangen Depressionen ein Jahr vor der Eröffnung 1970 das Leben. Die Regierung in Oberösterreich plant, Asylbewerberinnen und Bewerber ab dem nächsten Jahr in Dialektkurse zu schicken. Der für Integration zuständige Landesrat Christian Dörfel von der ÖVP begründete seine Idee in Linz so. Es gehe darum, dass sich Zugewanderte an die Mehrheitsgesellschaft anpassten und nicht umgekehrt. Dörfels Büro nannte gegenüber der Nachrichtenplattform heute.at auch ein Beispiel. So arbeiteten Zuwanderer ja auch in Supermärkten, bestellten Kunden dann ein belegtes Brötchen mit den Worten »Ich kriege Wurstsemme«, dann sei das mit Hochdeutsch nicht zu verstehen. Der Dialektkurs wäre da eine große Hilfe. Gegen Bezahlung gibt es bereits jetzt Dialektkurse, auch in Bayern. Die Münchner Volkshochschule lockt etwa mit dem Angebot »Boris Grantl schimpft und flucht«.
Einatmen. Ausatmen, eine Nische in der brutalen Welt finden, bis der Sturm vorübergezogen ist. Einatmen, ausatmen, Behördengänge, Formulare des Gesundheitswesens, Lärm und Licht sind kein einfacher Witz mehr, sondern fiese Hürden des Alltags. Ja, das war eine kurze Einführung auf das, was sie bei Raven erwartet. So heißt die Performance, das Symposium, ja, das Zusammenkommen, das morgen in Berlin im Hebbel am Ufer seine Premiere feiert. Schafft Raum für das Thema Long Covid. Und die Künstlergruppe Showcase B. Le Mans hat das Stück entwickelt. Und mit einem der MacherInnen spreche ich jetzt, Veit Sprenger. Herzlich willkommen hier bei uns im Kompressor.
Guten Tag, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Ja, was passiert, wenn nichts mehr geht? War das, habe ich mich gefragt, die Ausgangsfrage? Sie sind ja auch selbst an Long-Covid erkrankt.
Das ist richtig. Ich habe das seit 2020, versuche seitdem weiter berufstätig zu sein, weiter Kunst zu machen. Das gelingt mir, weil ich sehr verständige Kollegen habe, die sich darauf eingestellt haben. Und wir haben uns an einem bestimmten Punkt gefragt, gibt es auch andere Leute in der Kunstszene, denen das genauso geht, und haben einen Open Call rausgeschickt, dachten, vielleicht kommen 2-3 Rückmeldungen. Und tatsächlich war es dann so, dass uns die Leute richtig die Tür eingerannt haben. Also es war ein unglaubliches Interesse. Und da haben wir beschlossen, aus dem ursprünglich geplanten Stück zum Gedicht von Edgar Allan Poe einen Abend in Form eines Festivals zu machen, beziehungsweise tatsächlich sogar 4 Abende, weil wir sonst gar nicht alle Interessierten untergebracht hätten.
Ja, auf das Gedicht von Edgar Allan Poe kommen wir gleich noch zu sprechen. Also es gestaltet sich als eine Art Ensemble, wo teilweise auch Menschen miteinander zusammen agieren, die auch an Long-Covid erkrankt sind. Wie sahen denn dazu die Proben aus?
Also wir proben zur Stunde immer noch und wir haben ein wunderschönes altes Jugendstiltheater, das H1, Hebbel am Ufer, das wir komplett bespielen, einschließlich Bühne, Zuschauerraum, die Ränge, das Foyer, die Kassenhalle, und wir interpretieren dieses Haus um. Das heißt, wir versuchen, Ruheräume zu schaffen, weil die betroffenen Leute, also nicht nur die Künstlerinnen und Künstler, die wir bei uns zu Gast haben, sondern auch die ZuschauerInnen, auf eine reizreduzierte Atmosphäre angewiesen sind. Das heißt, es wird auch Liegemöglichkeiten auf der Bühne geben. Weite Teile des Abends finden oben im Schnürboden statt, dass man das Ganze dann auf dem Rücken liegend erleben kann. Und die Beitragenden kommen jetzt seit einer Woche so nach und nach bei uns vorbei und proben ihre Teile. Mhm. Es ist also kein großes zusammenhängendes Stück, sondern es ist eher, na, ich würde mal sagen, so ein Kesselbuntes, weil wir auch gesagt haben, wir wollen jetzt bei den Interessierten nicht kuratorisch eine Auswahl treffen, damit hätten wir uns irgendwie schlecht gefühlt, sondern alle, die können und wollen, sind eingeladen, hier ihren Beitrag zu leisten.
Sie haben ja auch gerade von einem Festival gesprochen. Es gibt ja unter dem Begriff Raven mehrere Assoziationen, die man damit verknüpft. Sie haben gerade schon das Gedicht von Edgar Allan Poe genannt. Aber es geht natürlich auch um die Referenzen bezüglich der Clubkultur der 1990er Jahre. Wie passt das zusammen und was hat das mit Long-Covid zu tun?
Ja, das passt eben gar nicht zusammen. Deswegen haben wir uns für diesen Titel ziemlich bewusst entschieden, weil Long-Covid-Erkrankte oft drüber nachdenken müssen, koche ich mir heute was zu essen oder wasche ich Wäsche, weil beides nicht geht, geschweige denn irgendwie Marathon tanzen, wie es beim Rave der 90er Jahre üblich war. Deswegen ist der Untertitel eben auch Raven mit Long-Covid. Mhm. Also wir haben ganz bewusst diese Spannbreite aufgemacht, um uns zu überlegen, sind wir jetzt tatsächlich in der Situation, wo wir nur noch zu Hause bleiben müssen und Däumchen drehen und unsere Krankheit erdulden, oder finden wir Möglichkeiten, eben doch zu raven, nur zu unseren Konditionen?
Mhm. Es wird eine barrierefreie Veranstaltung. Sie wollen ja auch Menschen, die an Long-Covid erkrankt sind, die Möglichkeit bieten, sich das Stück anzuschauen. Das heißt, auch da, welche Vorkehrungen werden getroffen?
Es ist schwierig, tatsächlich Infektionsschutz noch durchzusetzen, weil das der gesetzliche Rahmen nicht mehr gegeben ist. Das heißt, wir rufen alle Leute auf, verantwortungsvoll mit der Situation umzugehen, weil hier einfach Leute am Start sind, für die eine Reinfektion potenziell lebensgefährlich sein kann. Das heißt einfach, wenn man sich krank fühlt, bitte nicht kommen. Am besten nochmal sich zu Hause testen. Im Notfall kann man sich auch hier testen lassen und natürlich Maske mitbringen, wenn es mal eng werden sollte. Was uns aber wichtig ist, ist zu sagen, wir machen hier keine Jammerveranstaltung, wo wir uns gegenseitig einen vorheulen, sondern wir wollen Spaß zusammen haben, trotz allem.
Ein Kessel Buntes, um sie nochmal zu zitieren. Es wird eine Art künstlerische Party. Morgen findet die Premiere Raven im Hau-Hebbel am Ufer in Berlin statt. Insgesamt gibt es 4 Vorstellungen. Es ist eine Veranstaltung von und mit KünstlerInnen, die selbst an Long-Covid erkrankt sind. Deshalb auch nochmal von mir der Hinweis an all jene, die dabei sein wollen, einfach vorher bitte zu Hause testen und dann auch dort vor Ort Maske tragen. Ich sprach mit Veit Sprenger von der Künstlergruppe Showcase Beat Le Mans. Danke für Ihre Zeit hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Ich habe zu danken.
Wie schauen eigentlich syrische Filmschaffende aus Deutschland auf den ungewissen Aufbruch ihrer Heimat? Denn der Umsturz in Syrien hat auch in der syrischen Filmszene in Deutschland Euphorie ausgelöst. Hunderte syrische Kunstschaffende leben allein in Berlin. Manche wollen jetzt so schnell wie möglich nach Syrien, um dort, was aktuell passiert, zu dokumentieren. Andere wiederum zögern, weil sie zum Beispiel auf den Todeslisten von Islamisten stehen. Auf jeden Fall gibt es jetzt schon eine fast symbiotische, cineastische Verbindung zwischen Syrien und Deutschland, die für die Zukunft eines neuen syrischen Kinos von Bedeutung sein könnte. Christian Berndt berichtet.
Die Menge jubelt Abdulbaset Asarut zu. Der junge syrische Fußballnationalspieler wurde 2011 zum Gesicht des Aufstandes gegen Diktator Assad. Der syrische Dokumentarfilmer Talal Deki hat 2013 in seinem preisgekrönten Film Homs, ein zerstörter Traum über den syrischen Bürgerkrieg, Asaruts Wandlung vom charismatischen Rebellen zum radikalen islamistennahen Kämpfer nachgezeichnet. Es war der erste Kinofilm über den syrischen Bürgerkrieg, erzählt Talal Deki. Der Film zwang ihn ins Exil. Er lebt seit 2013 in Berlin. Über seine Bekanntschaft mit dem deutschen Produzenten Hans-Robert Eisenhower, der auch Homs, ein zerstörter Traum, koproduziert hat, fand Deki Kontakt zur deutschen Filmszene. Er ist überglücklich über den Sturz Assads, aber die offene Situation schafft auch neue Unsicherheiten. Für seine eigene Volksgruppe, die Kurden, könnte es gefährlich werden.
The most worried is not about Kurdish, because Kurdish also have they have their own army.
Der Kies größte Sorge gilt allerdings nicht den Kurden, denn sie hätten eine eigene Armee und könnten sich wehren. Gefahr drohe anderen Minderheiten und den Frauen, die unter einer islamistischen Regierung ihre Freiheiten verlieren könnten. Aber er ist optimistisch, dass es nicht so kommt.
I think people learn from all these mistakes.
Der Key glaubt, dass die Menschen lernen aus dem, was im Bürgerkrieg passiert ist. Viele waren im Ausland und würden neue Erfahrungen mitbringen. Der Key denkt im Moment nicht an Rückkehr, denn seit seinem Dokumentarfilm Of Fathers and Sons von 2017 wird er von Islamisten bedroht. Der Key porträtiert in der Oscar-nominierten deutsch-syrischen Co-Produktion, die er undercover in Syrien gedreht hat, einen jungen Familienvater, der liebevoll mit seinen kleinen Söhnen umgeht, sie aber zugleich auf eine Zukunft als Krieger vorbereitet. Es ist ein hautnaher Einblick in die gewaltvolle Gedankenwelt islamistischer Kämpfer. Der Dokumentarfilmer Siad Kalsum lebt ebenfalls in Berlin, würde aber gerne so bald wie möglich in Syrien drehen.
Definitely my duty as a filmmaker.
Es ist seine Pflicht als Filmemacher, jetzt bei seinem Volk zu sein und zu dokumentieren, was dort passiert, sagt Kalsum. Er hat nach Beginn des Aufstandes 2011 The Immortal Sergeant gedreht. Der Dokumentarfilm wurde in Locarno ausgezeichnet und reflektiert seinen inneren Konflikt als zwangsrekrutierter Soldat der syrischen Armee. Als der Film herauskam, desertierte Kalsum. 2014 kam er nach Berlin. Hier konnte er seinen im libanesischen Exil gedrehten Dokumentarfilm Taste of Cement fertigstellen, der von rechtlosen syrischen Flüchtlingen handelt, die auf Beiruter Baustellen schuften. Berlin hatte sofort eine besondere Wirkung auf ihn.
The whole city, I see it as a metaphor, like Berlin is a war museum.
Berlin wirkt wie ein einziges Kriegsmuseum, meint Kalsum. Überall sind Spuren des Krieges sichtbar. Als Syrer müsse man hier sofort an die eigene Heimat denken. Etwa 300 syrische Kunstschaffende leben in der Stadt zu Khalzum. Filmisch sei inzwischen eine untrennbare Verbindung zwischen Damaskus und Berlin entstanden. Er dreht gerade seinen ersten Spielfilm in Berlin.
It's a journey about a Syrian guy.
Der Film handelt von einem syrischen Fotografen, der in Berlin ankommt und hier von seinen Kriegstraumata heimgesucht wird. Auch der Experimentalfilmer Khaled Abdul-Wahed hat schnell Kontakte zur Kunstszene bekommen, als er über eine Einladung als Künstler vor 10 Jahren nach Deutschland kam.
Actually, without the artist circles I met in Berlin immediately.
Ohne die warmherzige Aufnahme in der Berliner Kunstszene wäre er nie so gut angekommen, sagt Abdul-Wahed. Sie wurde zu seiner Familie. Auch er ist überglücklich über den Sturz der Diktatur, aber was die Zukunft Syriens betrifft, ist er unsicher.
Definitely, I would love to be part of support.
Einerseits würde Abdul-Wahed jetzt liebend gern in Syrien sein, aber auf Dauer könnte er wohl nicht dort leben, sagt er. In seinem Werk reflektiert Abdul-Wahed die Exilsituation. Im Film Background von 2023 verbindet er die Erinnerungen seines Vaters, der als Austauschstudent in den 50er Jahren nach Leipzig kam, mit der eigenen Emigration. Auch Abdul-Wahed lebt heute in Leipzig, einer Stadt, die er aus den vielen Erzählungen des Vaters kannte. Zwischen Deutschland und Syrien hat sich eine sehr vitale, cineastische Verbindung entwickelt, die vielleicht auch eine Rolle spielt, wenn es darum geht, das Kino in Syrien wieder aufzubauen.
Christian Berndt über syrische Filmschaffende aus Deutschland und ihren Blick auf den ungewissen Aufbruch in ihrer alten Heimat.